Predigen, loszupredigen, ohne Lobpreis vorzumachen, so ein bisschen wie Sport machen, ohne sich vorher aufzuwärmen. Ich hoffe, das führt, dass die Verletzungsgefahr nicht so hoch ist dann dadurch. Das ist gar nicht so einfach. Aber wir können uns freuen, dass wir nachher eine gute Zeit des Lobpreises haben werden, um Gott anzubeten und das einfach auch mit dem Abendmahl verbinden können. Genau, wir sind immer noch in der Predigtreihe gegen den Strom. Heute das vorletzte Mal. Wir werden nächste Woche diese Predigtreihe beenden. Und ihr wisst, dass wir uns in dieser Predigtreihe Daniel und seine Freunde anschauen und ihr Leben während dem babylonischen Exil. Ihre Herausforderungen und ihre Kämpfe, was sie gehabt haben und die biblischen Prinzipien, nach denen sie gelebt haben, das können wir in unsere Zeit und auch auf unser Leben übertragen. Und Anne-Rose hat es gesagt, das Thema ist hochaktuell, das haben wir in den letzten Wochen deutlich gemerkt. Anne-Rose hat es bei einer Besprechung gesagt, das ist interessant, Anna spricht darüber, dass Gott Könige einsetzt und absetzt und kurz darauf hat dann Biden sich entschieden, da nicht mehr anzutreten. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und wir sehen jetzt auch hier, auch heute, dass das sehr aktuelle Bezüge hat und dass dieses alte Buch, wie Anne-Rose gesagt hat, in unsere Zeit hineinspricht. Wir werden heute das fünfte Kapitel, die Geschehnisse aus dem fünften Kapitel des Daniel-Buches betrachten und Folie 1 ist schon dran, genau. Das Thema heute heißt, von Daniel lernen, an göttlichen Werten festzuhalten. Und ich glaube, das ist kein einfaches Thema. Wir werden zuerst uns angucken, im ersten Teil der Predigt werden wir uns mit dem Thema Werte befassen und im zweiten Teil geht es dann darüber, um den Fingerzeig Gottes, wie Gott darauf reagiert, wie er damals reagiert hat und wie er heute reagiert und auch, glaube ich, wo er bei uns einen Finger drauflegen möchte. Folie 2. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ist jetzt wieder geschaltet. Ich habe gemerkt, irgendwie ging das nicht mehr. Vielleicht sind deswegen auch noch keine Fragen drin, weil es nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert es wieder. Und es sind heute wieder viele komplexe Themengebäude da in der Predigt, wo ich manche nur sehr dünn ansprechen kann. Wenn es euch an manchen Punkten zu dünn war, dann nutzt doch einfach die Möglichkeit, noch Fragen einzureichen oder auch, wenn es Punkte gibt, weil ich da vielleicht sehr schnell drüber spreche, wenn Dinge vielleicht sogar verletzend sind für den einen oder anderen dann, und vielleicht dadurch Rückfragen entstehen, dann nutzt gerne auch die Möglichkeit, Fragen einzureichen und dann werden wir nächsten Sonntag die Chance nutzen, einfach noch ein Interview teilzuhaben, wo wir dann auf diese Sachen nochmal näher eingehen können. Okay, wir möchten zunächst den ersten Abschnitt lesen von Kapitel 5, Folie 3, Daniel 5, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, König Belsasar gab ein prächtiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches und er soff sich voll mit ihnen. Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Er wollte selbst daraus trinken, aber auch die mächtigen Männer seines Landes sowie seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken lassen. Man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte, und alle tranken daraus. Dabei aber rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Ziemlich sicher war dieser Bankettsaal voll mit diesen Göttern, mit diesen Götzenstatuen, denen sie dann so fröhlich zugeprostet haben. Es besteht da ziemlich viel Zusammenhang zwischen dem, was Anna letzte Woche auch gepredigt hatte. Anna sprach über den hochmütigen König Nebukadnezar und seiner Umkehr zu Gott. Wie stark, dass das Leben von Daniel und seinen Freunden und natürlich auch das, was Gott selber gewirkt hat, dazu beigetragen haben, dass ein hochmütiger Herrscher umgekehrt ist, dass er Buße getan hat und dass er Gott verehrt hat. Und die letzte Regentschaftszeit von Nebukadnezar war wirklich davon geprägt, von Verehrung Gottes. dass er sich vor Gott gedemütigt hat und dass er ihm Ehre gebracht hat. Doch leider sehen wir hier jetzt, dass das nicht auf seine Nachfolger überging. In dem Traum Nebukadnezar, wo Anna auch drüber gesprochen hat, da wurde er ja als dieser Baum des Lebens dargestellt. Das sollte bedeuten, dass der König sein großes Reich versorgen sollte. Und das sollte eigentlich die Aufgabe von Staatsoberhäuptern sein, sich gut um ihr Volk zu kümmern. Doch stattdessen gibt es leider auch Staatsoberhäupter, so wie König Belsasar, die sich nicht gut um das Volk kümmern, sondern die auf dem Rücken einer hungernden Bevölkerung sich selber bereichern. Anstatt zu versorgen, eher noch ausbeuterisch leben. Und genau das war hier der Fall, denn während Belsasar dieses rausende Fest gab für die 1000 mächtigsten Männer, da standen die Armee des Feindes schon vor seinen Toren. Also während er das Fest gab, da wurde die Stadt bereits von der persischen Armee von König Kyros schon bereits belagert. Und anstatt jetzt auf die Warnungen zu hören, an die Vorhersagen zu denken, die er mit Sicherheit kannte. Das wurde ja alles vorhergesagt, wir haben es in den letzten Wochen gehört. Anstatt dass er sich daran erinnert hätte, jetzt treten die Vorhersagen Gottes ein. Die Perser, sie stehen schon vor meinem Tor. Und zu sagen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich tu Buße, ich kehre um und Gott, bitte hilf uns in dieser Not. Stattdessen macht er genau das Gegenteil. Er gibt ein rauschendes Fest vor den Mächtigsten seines Landes, um die Macht Babylons, um seine eigene Macht zu demonstrieren und zu zeigen, die haben keine Chance, wir haben es voll im Griff. Und er hat es voll nicht geschnallt, was er hätte von Nebukadnezar und der Zeit davor hätte lernen können. Und aus diesem Grund ließ er diese Tempelgefäße holen, benutzte sie, um sich zu betrinken und noch schlimmer, um den Götzen zuzuprosten und Loblieder auf diese Götter, auf diese Götzen zu singen. Und was hier ziemlich wichtig ist, ist, dass das nicht etwa aus einer Laune heraus einfach so im Suff geschehen ist. Dass das nicht im wahrsten Sinne des Wortes quasi eine Schnapsidee war, die er da hatte. Sondern das war ein ganz bewusster Akt der Gotteslästerung. Das war ganz bewusst durchgeführt und ganz bewusst so geplant. Und das werden wir sehen an der Reaktion Gottes nachher drauf und auch das, was dann Daniel an Botschaft Gottes überbringt, dass das sehr wohl das Problem war, dass es geplant und bewusst war. Diese goldenen Gefäße, sie waren heilig. Sie waren heilig, weil sie alleine für die Verehrung Gottes reserviert waren. Aus diesen Gefäßen durfte nichts anderes, die durften für nichts anderes benutzt werden, da durfte nichts anderes draus getrunken werden, sondern sie waren allein für den Tempel geeignet und allein für die Verehrung Gottes vorgesehen. Und das Gold, aus dem sie bestanden, das war damals das wertvollste Material, was es gab. Heute gäbe es ja vielleicht noch Platin oder was weiß ich was, was vielleicht wertvoller ist. Damals war Gold das wertvollste Material, was man kannte. Und deswegen war das besonders am besten dazu geeignet, die Herrlichkeit Gottes darzustellen und auszudrücken, dass das sozusagen der höchste Wert der jüdischen Nation war. Sie wollten sozusagen das Wertvollste, was sie hatten in ihren Augen damals, Gold, das Wertvollste, was sie auftreiben konnten, das wollten sie Gott geben und wollten sagen, Gott ist uns das Wertvollste. Das ist der wichtigste Wert, den wir überhaupt haben. Und so standen diese Becher für etwas. Diese Becher, sie standen für göttliche Werte. Sie standen für ein ganzes göttliches Wertesystem. Und Daniel und seine Freunde, sie müssen sich schmerzlich daran erinnert haben, warum diese Gefäße nicht mehr im Jerusalemer Tempel standen. Sie standen dort nicht mehr, weil sein eigenes Volk den Sinn für die Herrlichkeit und für die Heiligkeit Gottes verloren hatte. Das Volk ist untreu geworden und deswegen kam das ganze Gericht über sie. Und König Belsasar, er beschloss ganz bewusst, Gott zu verwerfen und ihn öffentlich zu beleidigen. Als König ging er voraus und er setzte hier ein deutliches Zeichen und die anderen 1000 Männer seines Reiches, sie zogen hier mit. Also als Beispiel, als Olaf Scholz als Kanzler eingesetzt wurde, da hat er ganz bewusst darauf verzichtet, die Hand auf die Bibel zu legen und die Worte zu sprechen, so wahr mir Gott helfe. Es gibt natürlich manche, ich weiß, die sagen, ja, das ist doch aber wenigstens ehrlich, dass er das nicht vorheuchelt. Ja, das stimmt. Aber es war schon ein ganz bewusstes Statement, was hier gesetzt wurde. Ein Statement darauf zu verzichten. Er war nach Schröder der zweite Bundeskanzler, der darauf verzichtet hat. Und alle anderen haben das gemacht. Und wir sehen, dass ganz viele Politiker aus verschiedenen Regierungen, aus dem Kabinett nachgezogen haben und es dann auch nicht mehr gemacht haben. Als König geht man voraus, man setzt ein Zeichen, man setzt ein Statement und die anderen ziehen dann hinterher. Und das sehen wir bei unserer Regierung auch in vielen Teilen, dass da ein Statement gesetzt wird. Und ich glaube, wir stehen heutzutage auch wieder in der Gefahr, als Volk und auch von der ganzen Welt her, da werden viele Beispiele zu nennen, den Sinn für die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes zu verlieren. Viele von euch haben es miterlebt, die Eröffnungsfeier von Olympia. Und dort wurde ebenfalls auf großer Bühne ein großes Statement abgegeben, meines Erachtens nach. In einer großen Diversity- oder Travestie-Show wurde dort das letzte Abendmahl dargestellt. Und als das Ganze dann sehr, sehr hoch gekocht ist, wurde darauf hingewiesen, dass damit gar nicht das Abendmahl gewesen sein sollte, sondern es sollte eher so ein Fest von olympischen Göttern darstellen. Und der Sänger sollte quasi Bacchus, den Gott des Weines, darstellen. Also da sehe ich schon so ein bisschen Belsasar drin. Folie 4, die Darstellerin, genau, schrieb aber auf Ex, also ehemals Twitter, dass sie den olympischen Jesus darstellen wollte. Und sie teilte dann dieses Bild von dieser Szene und vom Abendmahl von Da Vinci, das Gemälde, und schrieb drunter, oh yes, the new gay testament. Und ich werde da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Johannes Hartl hat dazu ein sehr gutes Video gemacht. Wir werden das auch nochmal teilen in der Gruppe, weil wir das sehr gut finden, was er da auch dazu sagt und dass er da auch differenziert auch drüber spricht. Nur ein kurzer Gedanke dazu. Laut Veranstalter der Show sollte die gesamte Show Freiheit symbolisieren. Und Johannes Hartl sagt es auch, dadurch, dass man am Anfang angefangen hat, die Enthauptungsszene von Marie Antoinette zu zeigen, dass das zeigt, dass Freiheit entsteht durch das Enthaupten oder durch das Abschneiden von allem, was irgendwie als freiheitseinschränkend empfunden wird. Zum Beispiel auch christliche Werte. Und dass die Darstellung des Abendmahls auch viele empört hat, liegt daran, dass hier etwas Heiliges, ein heiliger Moment, ein wertvoller Moment, den Jesus mit seinen Jüngern hatte, dass das ins Lächerliche gezogen wurde. Und wenn es aber dieses Göttermahl darstellen sollte, dann ist es auch kein gutes Beispiel für Freiheit, weil die Götter, die haben sie untereinander ja auch bekriegt. Und Vielfalt an sich ist noch kein guter Wert, wenn sich die Vielfalt hasst und wenn sie sich gegenseitig bekriegt. Ein guter Wert wäre versöhnte Vielfalt, wäre Einheit. Und gerade im Abendmahl Jesu kommt diese Einheit zum Ausdruck. Dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, das hat er getan, um die gesamte Welt mit Gott zu versöhnen. Das war ihm wichtig. Und er spricht diese Worte, er hat Gemeinschaft mit seinen Jüngern, als der Verräter, als Judas noch mit ihm am Tisch sitzt. Und das ist auch was, was sehr, sehr bezeichnend ist. Das Abendmahl steht für Versöhnung, es steht für Einheit. Und wir dürfen zu Jesus so kommen, wie wir sind. Ich darf zu Jesus kommen, wie ich bin. Aber ich darf mich von ihm berühren und ich darf mich von ihm verändern lassen. Und ich halte das für sehr problematisch, wenn heilige Werte unseres Glaubens ins Lächerliche gezogen werden. Denn da stecken auch geistliche Kräfte dahinter, irgendwie alles, was heilig ist und was Gott an Gott erinnert, abzuschneiden und auch lächerlich zu machen. Und da sollten wir als Christen dagegen aufstehen und auch unsere Stimme erheben. Nicht militant, ich habe es die letzten Male gesagt, nicht aggressiv, aber mutig und in Liebe. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das machen wir niemals. Wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, sondern wir stehen auf, auch vor allem im Gebet, gegen die Mächte, die dahinter stehen. Und in Paris gab es ganz, ganz viele Christen, die aufgestanden sind, die protestiert haben. Ich hoffe, auf die richtige Art und Weise, ich war nicht dabei, aber ich hoffe, sie haben das getan in Respekt und Liebe, aber es war gut, dass sie dort die Fahne hochgehalten haben. Und große Sponsoren sind abgesprungen und haben ihre Gelder zurückgezogen, um damit auch ein Statement zu setzen. Und wir haben das in vielen, vielen Punkten, das gilt nicht nur für die Szene mit dem Abendmahl, wir haben es beim ESC gesehen, dass es da stark gegen Israel ging, dass es da möglich war, im Fernsehen auf der Bühne eine Teufelsbeschwörung durchzuführen. Und zum Beispiel auch, wenn ich an die WM in Katar denke, wo Menschenrechte einfach so verletzt worden sind, was dort auch passiert ist. Und es ist wichtig, dass wir die Stimme erheben und gegen diese Dinge aufstehen. Genau. Warum war für Gott dieser Götzendienst so schlimm? Da gibt es verschiedene Gründe, aber ein Grund war, dass der Götzendienst die Menschen damals kaputt gemacht hat. Es hat die Menschen zerstört. Es hat ihnen ja nicht irgendwie gut getan, wenn sie sich vor diesen Götzen verneigt haben, sondern es hat sie zerstört. Und es ging so weit damals, dass die Menschen Angst hatten vor diesen Götzen. Und es ging so weit, dass sie, um diese Götzen zu besänftigen, dass sie sogar ihre eigenen Kinder geopfert haben. Das, für was diese Götter standen, das waren schreckliche Dinge. Und das hat den Menschen Angst gemacht. Und sie dachten, okay, da gibt es jemanden da oben im Himmel, es gibt Götter, die meinen es gar nicht immer gut mit uns, sondern die sind auch zornig und ich muss was tun, damit dieser Zorn verschwindet. Und sie haben ihre eigenen Kinder umgebracht und haben sie zum Opfer gegeben, dieser Götter, weil sie dachten, sie könnten damit diese Götzen besänftigen. Und heutzutage das irgendwie noch nachzuvollziehen, dass Menschen zu sowas Schrecklichem fähig waren, das ist wirklich schwierig, dass wir denken, wie war das damals möglich? Wie konnte man das damals machen? Aber Einflüsse aus Babylon sind auch heute in unserer Gesellschaft noch da, nur in anderer Form und es nennt sich anders. Und wir haben etwas, was jetzt auch ein heißes Thema ist, aber was ich hier ansprechen möchte. Wir haben was, das nennt sich Abtreibung. Und ich habe mir die Statistiken nochmal angeguckt vom Statistischen Bundesamt. Und im Jahr 2023 wurden 106.218 Babys abgetrieben und das allein in Deutschland. 106.000 Babys in Deutschland im Jahr 2023, das sind, glaube ich, so um die 500, ich weiß gar nicht, um die 500 am Tag. Das sind 10% aller Sterbefälle, die wir haben. Das sind 10% aller Sterbefälle, die es im Jahr 2023 gibt. Und vielleicht sagt es der eine oder andere, ist es nicht heftig, kann man jetzt Abtreibung wirklich vergleichen mit den Kindernopfern der Babylonier? Und interessant finde ich dabei, wenn wir uns mal angucken und das mal gegenüberstellen, was waren denn die Gründe, warum damals die Menschen diese Kinderopfer gebracht haben? Und was sind die Gründe, die angegeben sind von Pro Femina? warum heute Kinder abgetrieben werden. Folie 5, da sehen wir mal diese Gegenüberstellung. Also die Gründe, warum Kinderopfer damals in Babylon getätigt wurden, das waren Zukunftsängste. Also wie gesagt, ich muss den Gott besänftigen, damit es mir gut geht. Angst vor einer schlechten Zukunft, mein Wohlergehen und Segen, finanziellen und beruflichen Segen, Erleichterung, noch ein Kind mehr, wäre zu viel Belastung. Freiheit, all diese Dinge haben mit reingespielt. Und Gründe für eine Abtreibung, ihr seht es hier in diesem Diagramm von profemina.org, ist erster Grund ist, oder der häufigste Grund ist biografische Gründe beziehungsweise der Zeitpunkt der Schwangerschaft. Heißt, der Zeitpunkt ist jetzt gerade ungünstig für den Beruf, und dass eben Zukunftsangst und Unsicherheit da mit reinspielt. Der zweite Grund sind Partnerschaftsprobleme und der Beziehungsstatus. Die Partnerschaft ist noch zu frisch für ein Kind oder die Partnerschaft ist eigentlich schon wieder beendet, die gibt es nicht mehr, oder der Beziehungsstatus ist anderweitig kompliziert. Der dritte Punkt ist Überlastung, also Angst vor Überforderung. Man schafft es nicht, sich um ein Kind zu kümmern, neben den Karrierezielen oder sonstigen Verpflichtungen. Und der vierte, der kleinste Punkt, sind dann medizinische Gründe. Also Besorgnis, ob sie die Schwangerschaft körperlich oder psychisch durchstehen können. Und das sind die häufigsten Gründe für Abtreibung. Und das macht mich sehr betroffen, das macht mich sehr, sehr traurig, dass in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, zu verhüten, wie eigentlich noch niemals zuvor. Und wir sollten wirklich verantwortlich mit unserer Sexualität umgehen und dafür auch einstehen. Und das gilt natürlich nicht nur für die Frau, das gilt für den Mann ganz genauso. Dass wenn ein Kind entsteht, sich nicht aus dem Staub zu machen, sondern zu sagen, ich bleib bei dir und wir stehen das gemeinsam durch. Aber wenn wir uns diese Gründe für Abtreibung angucken, dann steht heutzutage gesellschaftlich sehr stark im Vordergrund mein Leben, mein Körper und meine Entscheidung. My body, my choice. Aber ich frage mich da schon, wer setzt sich für das ungeborene Leben ein, was selber noch nicht dazu fähig ist, eine eigene Entscheidung treffen zu können? Und wir Christen sollten das unbedingt tun. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit nicht, dass wir Leuten sagen, du musst dieses Kind kriegen und jetzt guck irgendwie, wie du damit klarkommst. Sondern das heißt, indem wir unsere Unterstützung anbieten und sagen, ich bin für dich da. Ich möchte mit dir gemeinsam, ich möchte dir Wege aufzeigen und mit dir drüber nachdenken, was wären Wege, was wären Möglichkeiten, dass du durch Unterstützung dieses Kind auf die Welt bringen kannst, dieses Kind großziehen kannst, dass wir in Liebe und in Respekt dort wirklich begleiten können. Früher gab es diese Babyklappen, was vom Ansatz her nicht schlecht war. Es gab eine Alternative für eine Abtreibung, wo man dann das Baby hingeben konnte, als Alternative es zu töten. Und unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Heutzutage gibt es bessere Möglichkeiten als eine Babyklappe. Es gibt Pro Familia und so weiter und verschiedene Organisationen, die helfen, dass man das Kind bekommen kann. Und wenn man über das Thema Abtreibung spricht, dann steht auch immer sehr schnell im Vordergrund natürlich die Thematik, was ist aber mit den Frauen, die vergewaltigt worden sind und dadurch dann schwanger waren. Und da sind wir natürlich sehr schnell an dem Punkt zu sagen, deshalb, weil es so etwas Schreckliches, was Furchtbares wie Vergewaltigung gibt, deswegen muss es auch das Recht auf Abtreibung geben. Klick mal nochmal, Marlene. Einmal nochmal auf die gleiche Folie klicken. Genau. Also laut der Statistik von Profemina sind es 1% aller Fälle, die Abtreibung, die auf eine Vergewaltigung zurückgehen. Und vom Bundesamt sind es 35 von diesen 1618, was ich vorher vorgelesen habe, sind es 35 Fälle. Das wären in dem Fall sogar noch weniger. Die auf eine Vergewaltigung zurückgehen. Das heißt, es ist eine absolute Minderheit. Würden die 99% nicht ab, oder anders gesagt, würden nur die 1% abtreiben, wo die Thematik Vergewaltigung mit reinspielt, dann wären das sehr, sehr viele Babys und sehr, sehr viele Leben, die dann nicht abgetrieben werden würden. Und was mir da auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass eine falsche Tat kann nicht eine zweite falsche Tat rechtfertigen. Das sagt unser Rechtssystem ganz klar. Es gab Fälle, wo die Mutter im Gerichtssaal den Mörder und Vergewaltiger der Tochter erschossen hat. Das können wir menschlich nachvollziehen, was in der Mutter da abgegangen ist. Aber unser Rechtssystem sagt, das darf sie nicht. Sie darf das nicht tun. Eine falsche Tat darf niemals eine andere falsche Tat rechtfertigen. Und so ist es mit Vergewaltigung auch, wenn ein Kind entsteht. Und Abtreibung, es ruft so viel Leid hervor. Es geht so viel Leid daraus hervor. Aber bei Jesus ist Vergebung und bei Jesus ist auch Heilung. Heilung für verletzte Herzen. Ich sage zur Vergebung auch später nochmal was dazu. Jetzt erstmal hier zurück zum Text. Wir möchten uns angucken, wie Gott reagiert auf diese Gotteslästerung hier. Folie 6, da lesen wir, wie diese Begebenheit weitergeht. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Hand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, die dem Leuchter und dem König gegenüber lag, sodass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Da wurde der König blass, Furcht überkam ihn und er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Der König rief laut, man solle die Zauberer, die Astrologen und die Wahrsager hereinbringen. Alle Weisen des Königs kamen herbei, es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeuteten. Da wurde die Furcht des Königs noch größer und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Auch die führenden Männer seines Landes waren zutiefst bestürzt. Interessant ist hier, wir erinnern uns am Anfang der Predigt, als Daniel und seine Freunde in Kapitel 1 beschlossen, die Speisen des Königs nicht zu essen und seinen Wein nicht zu trinken. Da sahen sie danach fitter und gesünder aus. Und Belsasar nach seinem götzenhaften Trinkritual, ihm schlottern die Knie und er hat keinerlei Gesichtsfarbe mehr. Das hat dieses Besäufnis bewirkt, was er den Götzen zu Ehren abgehalten hat. Denn der Gott, an dessen Existenz er ja gar nicht glaubte, war plötzlich in diesem Raum gegenwärtig. Wenn Gott auf einmal gegenwärtig ist, dann können sich Dinge verändern. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Christen, der früher Muslim war, der hat, als er noch zu Hause gelebt hat, und er hat in seinem Zimmer Gott angebetet und Lobpreis gemacht und hat die Zeit vergessen. Und sein Vater kommt nach Hause, der sehr radikal muslimisch war. Und das war für ihn eigentlich dann ein Todesurteil, wenn er von seinem Vater da erwischt worden wäre, dass er Gott anbetet. Und der Vater, er kommt zur Haustür quasi rein und er merkt, hier drin stimmt was nicht. Hier ist eine Gegenwart, die ich nicht kenne. Und er war völlig fertig und er spürt die Gegenwart Gottes. Und es hat letztlich dazu beigetragen, dass die ganze Familie dann ihr Leben Jesus gegeben hat, weil er überwältigt war von der Gegenwart Gottes, von der Präsenz. Und Gott sei Dank ist es so, dass Gegenwart Gottes für uns so gut wie immer etwas sehr Angenehmes ist. Aber die Gegenwart Gottes war bei Belsasar so, der hat sich, glaube ich, eher gefühlt, als wenn er gerade auf der frischen Tat ertappt worden ist. Als wenn er irgendwas angestellt hat und du hast ihn gerade dabei erwischt und oh nein, und alles hat sich offenbart. Er muss sich ganz furchtbar gefühlt haben in dieser Situation. Und er musste natürlich unbedingt wissen, was stand da an dieser Wand. Aber keiner seiner Weisen konnte die Schrift deuten. Und John Lennox schreibt es so schön in seinem Buch, weder das Licht des Leuchters noch das ihres Intellekts reichte dazu aus. um diese Schrift zu deuten. Es brauchte jemand, der ein göttliches Licht in sich trug. Jemand, der erleuchtete Augen des Herzens hatte. Da hat Anna auch drüber gesprochen. Es brauchte jemand wie Daniel. Und da auch sehr interessant, kurz nach der, mach mal Folie 7, bitte. Folie 7. Kurz nach der Eröffnungsfeier gab es in ganz Paris einen Stromausfall. Die ganze Stadt war dunkel. Und das einzige Gebäude, was da oben noch hell leuchtet, das ist die Basilika, die Kathedrale Sacré-Cœur, in der Tag und Nacht die ganze Zeit gebetet wird. Und Sacré-Cœur bedeutet übersetzt heiliges Herz. Und Johannes Hartl sagt es so schön, wenn die Welt dunkel wird, leuchten jene noch heller, denen etwas heilig ist. Das ist so ein schönes Bild, dass auch in der Dunkelheit diese Kathedrale leuchtet. Und wir sollen Salz und Licht sein. Ich möchte noch kurz weitere Fingerzeige Gottes zeigen. Bei der Schrift an der Wand, da ging es um göttliche Werte und um die Tatsache, dass Belshazzar, dass er diese Werte mit Füßen getreten hatte. Dass er sich bewusst gegen diese Werte gestellt hat. Sein Wertesystem war das genaue Gegenteil von dem, was es hätte sein sollte. Machen wir mal Folie 8. Interessant ist, dass Gott schon einmal geschrieben hatte vor diesem Ereignis und auch einmal danach und auch danach noch. Vor Jahrhunderten hatte der Finger Gottes die 10 Gebote auf die Steintafeln geschrieben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So geht's auf dieser Tafel los. Und Gott schreibt sein Gesetz auf diese Tafeln und er überreicht sie Mose. Und jetzt schreibt dieser Finger Gottes wieder an die Wand, nämlich an die Wand von Belsasars Palast. Und er erinnert an sein Gesetz, er erinnert an diese Steintafeln, er erinnert an sein göttliches Wertesystem, was hier verletzt wurde. Ich habe darüber auch gesprochen in einer letzten Predigt. Im Alten Testament zu Beginn der Geschichte des Volkes Israel, da vermittelte Gott die Bedeutung von Heiligkeit durch Gesetze. Und dann kam Jesus. Und wir haben diese wunderbare Begebenheit, wie Jesus mit seinem Finger in den Sand schreibt. Und hier waren es Menschen, die das göttliche Gesetz durchdrücken wollten. Es waren Menschen, die diese Ehebrecherin verurteilen wollten. Doch das ist nicht die Aufgabe von Menschen. Die Aufgabe von Menschen ist es nicht, andere zu richten. Nur Gott selbst kann der Richter sein. Und ich finde auch so bezeichnend dieses Beispiel. Wir haben kein Recht damit. Wir haben kein Recht dazu, mit unserem Finger auf andere Menschen zu zeigen. Sondern nur Gott selbst, er kann seinen Finger uns auf unser Herz legen. Und es ist so wichtig. Jesus sagt hier, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich denke das immer wieder auch in meinem Leben. Es gibt so viele Dinge, wo ich falsch mache, wo ich Fehler habe und wo ich abends Gott um Vergebung bitten muss und sage, Mensch, eigentlich müsste ich es besser wissen und ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe wieder versagt, ich habe es wieder nicht gepackt. Und ich bin so oft erinnert, auch wie Jesus Petrus begegnet nach seinem Versagen und er ihn dann fragt, aber Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja, nach all meinem Versagen, nach all meinen Fehlern, ja, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und er vergibt ihm und er sagt, weide meine Schafe. Und ich glaube, es kommt auf diese Beziehung an. Wir alle haben Fehler, wir alle versagen. Aber die Frage ist, lieben wie Jesus. Und die Bibel sagt uns hier nicht, was Jesus da in den Sand schreibt. Und manche Ausleger, sie spekulieren, dass er die Sünden in den Sand geschrieben hat von den Menschen, die da standen. Oder dass er so verschiedene Sünden in den Sand geschrieben hat und die Leute dann dachten, oh ja, das betrifft mich auch, ja, das betrifft mich auch, das betrifft mich auch. Denn während Jesus schreibt, lassen sie ihre Steine fallen und sie gehen weg. Das sehen wir in dieser Situation. Und Anna hat darüber gesprochen in der Predigtreihe der Ich Bin-Worte Jesu, denn diese Begebenheit kommt direkt vor dem Ich Bin-Wort. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Frage ist jetzt hier zum letzten Abschnitt dieses Textes. Wenn das Herz Gottes Vergebung ist von ganzem Herzen, Jesus zeigt, er hat es vorgelebt, dass Gottes Herz Vergebung ist. Warum wurde dann nicht Belsasar vergeben? Folie 9, Nebukadnezar wurde ja vergeben, Belsasar nicht. Folie 9 lesen wir, Daniel kommt dann und Daniel überbringt jetzt die Botschaft Gottes an Belsasar. Er sagt hier, du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinen Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und stolz steigerte und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und all seiner Würde beraubt. Jetzt kommt nochmal die ganze Geschichte mit dem Tier und so. Er erzählt ihm das alles nochmal, als Anna letztes Mal drüber gepredigt. Ich kürze das hier, er erzählt das alles nochmal, wie das mit Nebukadnezar war. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Du, Belsasar, bist sein Sohn und Nachfolger. Und jetzt kommt das Entscheidende. Du hast dies aber alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, sondern du warst überheblich. Du hast dies alles gewusst. Also er hatte keine Entschuldigung. Hätte ich das mal gewusst, das war alles überliefert. Er hat alles gewusst und trotzdem begann er, also steht er hier, sondern du warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken, du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Holz und Stein. Nächste Folie. Dabei können diese Götzen weder hören noch sehen noch irgendetwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Mene, mene, tekel, parsin. Und diese Worte bedeuten, Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Dann ließ er, also Belsasar, ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Doch noch in derselben Nacht wurde Belsasar getötet durch die Übernahme der Perser, die schon vor den Toren standen. Interessant ist hier, man hat Daniel am Anfang, also Belsasar, erinnert an den Namen Belshazzar, den Daniel am Anfang bekommen hat, als er nach Babylon verschleppt wurde. Und das heißt ja, möge Bel, also Marduk, dieser Hauptgott der Babylonier, sein Leben beschützen. Und wir sehen hier, dass dieser Marduk, dieser Bel nicht fähig war, Belsasar zu beschützen. Und auch Daniels Identität konnte nicht verändert werden, denn Daniels Identität ist nicht, möge Bel beschützen, sondern seine Identität ist, Gott ist mein Richter. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und wir sehen hier, dass Gott derjenige ist, der jetzt hier Gericht spricht. Nebukadnezar wurde vergeben, weil er von seinem Stolz und Hochmut umkehrte. Aber Belsasar hatte kein bußfertiges Herz und ist nicht umgekehrt. Und ich bin so sehr überzeugt davon, ich habe an dem Punkt ganz oft rumgemacht, aber ich bin so überzeugt davon, dass Gott niemand verdammt, der ein bußfertiges Herz hat. Wir sehen das als Beispiel, warum wird Saul verdammt und David nicht und so weiter. Wir könnten viele Beispiele in der Bibel anführen und der Grund ist das bußfertige Herz. Gott verdammt niemand, der ein bußfertiges Herz hat. Darum geht es. Aber wenn Menschen nicht bereit sind, umzukehren, dann führt es ins Verderben. Ich bin sofort fertig. Dieselbe Hand, die für Mose das Gesetz auf die Steintafeln schrieb, schrieb auf die Wand in Babylon und auf den staubigen Boden in Jerusalem. Und diese Hand schreibt auch heute noch. Und die Frage ist, worauf? Sie schreibt auf bußfertige, gläubige Herzen. Sie schreibt in unser Herz. Folie 11. Ich wusste, ob das vor ein paar Wochen habe ich auch über diese Stelle gepredigt, deswegen nur ganz kurz, ich wusste nicht, dass die heute jetzt hier nochmal so passend kommt. 1. Korinther 3, 2 bis 3. Euer Leben ist wie ein Brief, der in euren Herzen geschrieben wurde, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Gesetztafeln wie bei Mose, sondern in menschlichen Herzen. Ein Brief Christus zu sein bedeutet, wir haben alle unsere Geschichte. Wir haben alle unsere Wunden, wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle Dinge falsch gemacht. Aber es kam der Moment, wo Jesus in unser Leben kam, wo Jesus uns vergeben hat und wo Jesus uns verändert hat. Und das, was Jesus an uns in unserem Leben gewirkt hat, da wo Jesus Veränderung geschafft hat, das ist dieser Brief. Das ist dieses Zeugnis, was wir anderen Menschen sagen können. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht besser als, wir Christen sind nicht besser in vielen Punkten. Aber wir haben Jesus und wir können zeigen, wie wir mit Fehlern und wie wir mit Versagen umgehen. Und das Wichtigste ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, denn daraus geht alles hervor. Aber genauso wichtig ist es, dass wir nach göttlichen Werten leben. Da, wo weniger Christen sind, die für christliche und göttliche Werte einstehen, da breiten sich antichristliche oder sogar teuflische Dinge schneller aus. Daniel und seine Freunde waren diese göttlichen Werte so wichtig, dass sie sich leidenschaftlich dafür einsetzten und dass sie Widerstand leisteten, da wo diese Heiligkeit und diese Herrlichkeit gesellschaftlich in Gefahr drohten, verloren zu gehen. Ihnen war es so wichtig, dass diese Heiligkeit durch nichts und niemand verunreinigt oder auch irgendwie verdrängt werden konnte. Aber Heiligung muss zuerst in unserem Herz beginnen. Tolstoi hat gesagt, ich weiß gar nicht, also sinngemäß, jeder versucht immer, die Welt zu verändern, aber niemand möchte sich selbst verändern. Und genau so ist es. Wenn wir für was einstehen wollen, es muss in unserem eigenen Herzen beginnen. Heiligung muss zuerst in uns beginnen, bevor wir die Welt verändern können. So, es gibt etwas völlig Entgegengesetztes zu dem blasphemischen Anstoßen auf die Götzen. Wir haben das Vorrecht als Christen durch eine radikale, andere feierliche Handlung unsere Treue und Anbetung zu unserem Gott zum Ausdruck zu bringen. Jesus selbst ruft uns dazu aus, mit anderen Christen das Abendmahl zu feiern, um diesen Bund zu feiern, den Jesus mit uns, der uns mit Jesus verbindet. Wir werden hier den Livestream jetzt auch, dann also den Livestream-Zuschauern auf Wiedersehen sagen. Schön, dass ihr dabei wart.